Premiere. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Love Hockey, Hate Hockey, unser neues Format. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mein Love Hockey steht eigentlich schon. Ich liebe es, wenn Bernd Schwickerath mit dabei ist. Tach.
Das ist so lieb von dir. Ich liebe es auch, wenn Sie dabei sind, Herr Fetzer. So, genug Harmonie. Los geht's hier in so einer schönen, knackigen Sommerserie.
So sieht's aus. Jeder bringt was mit, was er liebt an der Sportart. Jeder bringt was mit, was er nicht so mag oder hasst an der Sportart. Und ich fange mal mit einem Negativen an. Und ich habe es eigentlich letzte Woche ja schon so ein bisschen angekündigt, beziehungsweise wir haben darüber gesprochen. Es geht um das Thema Offersheets und mich regt's eigentlich einfach auf, dass es nicht öfter passiert, dass Offersheets vor allem sehr, sehr guten Spielern angeboten werden. Denn ja, okay, wir haben ein paar gehabt, Offersheets, und versucht eben dann Restricted Free Agents dazu bewegen, den Verein zu verlassen und zu wechseln. Wir haben es ja letzte Woche erklärt, du hast die Möglichkeit, dann diesem Restricted Free Agent ein Angebot zu machen. Wenn er es annimmt, dann darf er wechseln. Wenn das Team, bei dem er spielt, das Angebot matcht, dann bleibt er halt. Und bei Leo Carlsson ist das passiert und Leo Carlsson verdient jetzt 19 Millionen, 18 Millionen, 19 Millionen. Auf jeden Fall ist er 18 Millionen, genau, 5 mal 18, also 90 insgesamt. Also der am besten verdienende Spieler der Liga. Und ich denke mir,
Geschichte
ja,
auch.
Genau, ja, ich denke mir, gut gemacht Philadelphia, und ja, Leo Carlsson darf sich auch freuen. Und ich würde mich freuen, wenn es öfter passiert. Aber anscheinend gibt es ja da dieses Gentleman's Agreement. Ja, tu mir nicht weh, dann tue ich dir nicht weh. Und ja, verstehe ich nicht, weil grundsätzlich steht es im Tarifvertrag, im CBA, im Collective Bargaining Agreement. Und dann darf ich das doch auch nutzen, dann darf ich das doch machen. Sie machen es aber nicht und das nervt mich.
Genau, das nervt mich auch, aber du hast da gerade den entscheidenden Grund schon selber genannt. Es geht einfach darum, nichts zu machen, von dem man denkt, dass jemand anders das dann auch mit mir macht. Weil na klar, ist es cool, wenn ich entweder einen guten Spieler bekomme, der eigentlich woanders noch unter Vertrag steht, oder ich sorge dafür, dass durch mein Angebot, dass der andere Club dann matchen muss, der andere Club finanziell in Schwierigkeiten kommt und zumindest seine Planung nicht mehr so funktioniert. Aber wenn sich das Ganze umdreht und ich habe das dreimal gemacht bei drei Vereinen und im nächsten Sommer machen das drei Leute mit meinen Talenten, stehe ich halt doof da. Und ich glaube, es ist einfach so eine Art Nicht-Angriffspakt, der da zwischen den Managern gemacht wird. Es wird ja eh immer erzählt, wie schwierig es sei zu traden. Das sieht man ja dann auch immer zu Deadline. Ja, wir hätten ja gern noch einen Torwart verpflichtet oder hier noch einen 2-3 Center. Aber es ging halt nicht, es ist alles so kompliziert in dieser Liga. Und dann will man sich, glaube ich, dieses Fass nicht auch noch aufmachen, dass man die Gefahr hat, dass künftig, sobald man einen guten Spieler gedraftet hat, der irgendwie drei Jahre später diverse Angebote aus der Liga bekommt, was dann mein komplettes Finanzkonzept für die nächsten Jahre durcheinander bringt. Es ist reine Angst.
Das Konzept verstehe ich zu 100%. Also es ist ja beim Spielen auch so. Ja. Ich denke mir dann auch, ich schieße dem anderen lieber nicht den Puck rein, weil sonst macht der das auch bei mir. Oder ich fahre diesen Check ja nicht zu Ende, weil das könnte ja wehtun. Und dann macht er das bei mir auch. Also einigen wir uns lieber auf ein 0-0, schaffen eine Verlängerung, einen Shootout noch ab, alle Spiele gegen 0-0 aus. Und ja, also was ist denn das für ein Wettbewerbsgedanke, den du da
hast? Ja, vor allem gerade wenn die alle so competitive sind, wie die immer erzählen, ist das wirklich lächerlich. Aber vielleicht gibt es noch ein Ding, was dazu gehört. Jetzt, du weißt ja, dass Manager oder generell Leute auf wichtigen Posten in dieser Liga in der Regel nicht allzu lang da sind. Sagen wir mal 5, 6, 7 Jahre, was auch immer. Und dann wird gewechselt. Und vielleicht willst du auch einen potenziellen Arbeitgeber in der Zukunft nicht so vergraulen. Wenn du jetzt bei Team A spielst und du nervst Team B und irgendwann wirst du bei Team A gefeuert und Team B sucht einen neuen, dann denkt sich der doch vielleicht, der Manager von da, der dann vielleicht hochgegangen ist als Präsident oder was auch immer, Hockey Operations, was es da alles für komische Titel gibt, ja, den verpflichte ich aber nicht, weil der ist mir für 5 Jahre mit dem Offersheet auf den Sack gegangen. Ich glaube, die Gedanken spielen da auch noch eine Rolle.
Das ist verständlich für mich, aber grundsätzlich geht es ja darum, dein Team jetzt besser zu machen und jetzt erfolgreich zu sein. Und wenn Philadelphia sagt, okay, den Leo Carlsson können wir brauchen, wir haben das und das jetzt für die nächsten 5 Jahre zur Verfügung, das können wir ihm zahlen, dann machen wir das mit dem Offersheet und versuchen, ihn zu holen. Und ja, wenn dann Anaheim das matcht, ist ja alles völlig in Ordnung, dann müssen wir auch nicht zahlen. Ihr wisst, wenn dann jetzt Leo Carlsson gewechselt wäre, hätte ja auch noch Philadelphia kompensieren müssen mit, je nachdem wie groß oder wie hoch dotiert der Vertrag ist, mit Draftpicks. In dem Fall wären es sogar 4 First-Rounder gewesen. Aber ich sag trotzdem, nimm lieber den fertigen Spieler oder fast fertigen Spieler oder von den Spieler, von dem du weißt, okay, der hat noch weiteres Potenzial und kann noch besser werden, und gib dann lieber die Draftpicks ab. Und du weißt dazu auch, was du zahlst, ne, was du ihm zahlst, wie hoch das Offersheet ist. Insofern finde ich es eigentlich eine gute Strategie. Und noch einmal, ich würde es gerne öfter sehen bei Topspielern, bei jungen Topspielern, weil genau das sind doch die Spieler, die ich holen will. Also die habe ich ein paar Jahre in der Liga gesehen, ich weiß, die sind hoch gedraftet, die haben großes Potenzial, viel Talent und dann sehe ich sie 2-3 Jahre in der Liga und merke, okay, das haut hin und vielleicht geht sogar noch mehr. Das ist doch genau die Mitte 20, die Leute will ich doch haben, mit denen will ich doch meine Mannschaft dann irgendwie verstärken, aufbauen. Wenn ich Draftpicks nehme, weiß ich eigentlich nie, was kriege ich dafür, außer ich habe einen wirklich First Overall oder Second Overall, aber den kriege ich ja nicht einfach so, sondern das ist ja mal abhängig von Ergebnissen. Und wenn ich so einen Spieler hole, dann weiß ich, was ich kriege. Insofern ist das für mich so der perfekte Transfer und trotzdem passiert er selten.
Ja, ich glaube, noch ein Problem ist, dass du natürlich in der Regel überbezahlen musst, weil den normalen, wenn du jetzt einen ganz marktüblichen Vertrag anbietest, wird der ursprüngliche Club das ja auf jeden Fall matchen. Das heißt, du musst schon mal drüber gehen, damit der andere es eben nicht matcht. Das heißt, du bezahlst schon mal mehr, als du eigentlich müsstest. Das hält vielleicht auch viele davon ab. Und ich finde, das grundsätzliche Problem ist auch, dass diese RFA-Rule halt zu lang dauert, ne? Weil man ist ja entweder, bis man 27 Jahre alt ist oder bis man schon 7 NHL-Saisons gespielt hat, was natürlich dann Minimum 25 ist, weil du kannst ja nicht als unter 18-Jähriger gedraftet werden oder zumindest nicht als unter 18-Jähriger in der NHL spielen. Und das ist mir zu lang. Also ich verstehe ja die grundsätzliche Idee, dass man erstmal, dass man jetzt Draftpicks keinen Einjahresvertrag anbietet, sondern dass dieser Einstiegsvertrag immer über 3 Jahre geht. Das finde ich ja in Ordnung. Und ich finde auch okay, dass man dann nicht direkt die Rechte an dem Spieler verliert, wenn der Einstiegsvertrag ausgelaufen ist. Aber muss das wirklich über 7 Saisons gehen? Muss man 27 sein? Das ist mir alles zu lang, ehrlich gesagt.
Also ein bisschen mehr Fluktuation auch auf dem Markt, schnellere Wechsel, ja. Kürzere Verträge auf jeden Fall. In dem Fall wären es ja 5 Jahre gewesen für Leo Carlsson, eben mit diesen 18 Millionen, insgesamt 90 Millionen. Ich finde auch für die 5 Jahre, einerseits kannst du selber dann sagen, okay, dann ist es für uns jetzt nicht eine ganze Generation an Spielern, die wir da irgendwie dann ja fesseln mit diesem Vertrag und uns selber auch die Hände irgendwie fesseln, sondern es sind 5 Jahre, ist ein guter Zeitraum und 5 Jahre ist, glaube ich, auch ein guter Zeitraum für den Spieler, um zu wissen, okay, für den Zeitraum habe ich eben dann sicher das Gehalt und dann kann ich trotzdem nochmal schauen mit Ende 20, ob ich nochmal einen Vertrag bekomme, ob ich nochmal verlängere bei dem gleichen Club oder ob ich nochmal weitergehe. Insofern, also für Leo Carlsson ist natürlich der absolute Checkpot jetzt.
Nur weil er natürlich extrem viel Druck hat, aber ich glaube, da guckt er auf sein Konto und denkt sich, ach, habe ich halt Druck, habe ich trotzdem diesen Monat wieder 1,5 Millionen verdient. Ganz nett. Wir können ja mal ganz kurz gucken, wer denn so nächstes Jahr Restricted Free Agent wird. Also natürlich unter der Voraussetzung, dass die Leute bis dahin keinen neuen Vertrag unterschrieben haben. Aber zumindest, wenn ich mir gerade diese Übersicht hier online anschaue, die es hier gibt für 27, da sind so illustre Namen bei wie Macklin Celebrini, Matvei Michkov, Will Smith, Shane Wright, Dayson Mercer. Also sind jetzt durchaus schon ein paar Leute, wo man sich denken könnte, da könnte doch der ein oder andere Manager mal anklopfen und mal einen großen Vertrag auf den Tisch legen, gerade in Zeiten des steigenden Salary Caps. Aber kannst du dir wirklich vorstellen, dass Celebrini einen Offersheet bekommt? Ich nicht.
Naja, also gerade die Leute, man kann es doch mal probieren. Ne? Und dann, also da ist ja auch nichts verloren, weil also das wird ja immer gematcht, dieses Offersheet. Man kann es doch probieren, kann sagen, okay, wenn er unterschreibt, dann muss ich halt kompensieren mit Draftpicks, aber dann habe ich den Spieler und den kriege ich sonst nie wieder, weil der unterschreibt sicherlich einen 5-Jahres-Vertrag oder vielleicht einen 8-Jahres-Vertrag für Riesenkohle und dann lege ich doch selber fest, wie lange ich ihn verpflichten möchte und lege sie mal auf den Tisch und sage ihm vielleicht noch, boah, hier hast du vielleicht eine größere Chance, den Stanley Cup zu gewinnen und gebe ihm ein paar Anreize. Also gerade bei diesen Spielern vom Schlag Macklin Celebrini, natürlich absoluten Topspielern, aber da würde ich es gerne öfter sehen und da passiert es halt gar nicht. Leo Carlsson ist ja noch nicht ganz in der Kategorie Celebrini, aber so vielleicht dann so nächstes Regal oder nicht weit drunter zumindest. Insofern fand ich das ganz cool, dass es bei ihm passiert ist. Und ich würde auch ganz gern öfter sehen, dass Spieler vielleicht sogar so ein bisschen, ich weiß, das ist Eishockey und das macht man dann nicht, aber so ein bisschen, ja, drum werben. Also beim Basketball könnte ich mir vorstellen, wenn so ein junger Spieler gute Leistungen aufruft und dass der vielleicht dann sogar selber irgendwie so in die Kamera sagt, offersheet me, I come to your club. I bring you a ring, so ungefähr. Und das kannst du im Eishockey wahrscheinlich, ja, kannst vergessen, dass das passiert.
Ja, Eishockey-Typen sind halt anders. Und natürlich, ja, ist auch noch schwer, die Sportarten zu vergleichen. Ne? Basketball verdienst du halt viel mehr, da bist du ja nach dem 2. Jahr eigentlich finanziell durch und du hast natürlich nicht so die Verletzungsgefahr. Deswegen wollen die Basketballer ja eher immer kurzfristig unterschreiben und die Eishockeyspieler eher immer langfristig, weil sie denken, was ist denn, wenn der nächste Check der letzte ist, dann habe ich zumindest mal die Kohle, die ich jetzt unterschrieben habe, sicher. Und wenn ich dann über 8 Jahre unterschrieben habe, ist es in der Regel natürlich mehr, als wenn ich für 1 oder 2 Jahre unterschrieben habe. Das ist natürlich dann der Unterschied zwischen den Sportarten.
Das war mein Hate-Hockey oder in dem Fall ist kein Hass auf Hockey, sondern eher, ist eher was ich nervt.
Eine kleine Anregung. Ja, also ich habe natürlich dann den positiven Teil, wobei ich muss jetzt ganz kurz nochmal was Negatives machen. Das ist jetzt eher so ein bisschen, als würden wir sonst den normalen Podcast machen, weil wir müssen kurz über Teddy Richards sprechen. Das ist nämlich der Betreuer vom US-Nationalteam und von den Florida Panthers, also einer, der in den letzten Jahren sehr viel Erfolge gefeiert hat mit seinen Mannschaften, sei es Olympiasieg, sei es Stanley Cups. Aber der Mann ist jetzt wegen häuslicher Gewalt angezeigt. Das hat die Athletic berichtet und jetzt berichten da ganz viele Medien drüber. Er ist am Freitag verhaftet worden. Er ist auch direkt von den Panthers für die Dauer der Untersuchung suspendiert worden. Und ich frage mich halt wieder, warum immer wieder dieser Sport? Warum gibt es immer wieder solche Themen wie Missbrauch, Vergewaltigung, häusliche Gewalt? Warum passiert das immer und immer wieder im Eishockey? Kommt es da vielleicht nur mehr raus? Ist das aber doch etwas Strukturelles? Fördert das Eishockey das? Zieht das Eishockey solche Leute an? Also man kann ja fast die Uhr danach stellen, dass alle paar Monate es irgend so einen Skandal, der entweder mit sexueller Gewalt oder mit sonstiger Gewalt oder mit psychischer Gewalt zu tun hat, der immer wieder aus dem Eishockey-Business rauskommt. Und das kotzt mich einfach an.
Also ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, Hockey Culture fördert das, also vielleicht auch schon in jungen Jahren, oder bringt die Leute dazu, Frauen zu schlagen und Frauen oder Kinder zu missbrauchen oder Jugendliche. So weit würde ich nicht gehen, aber mein Gefühl ist schon, dass die Sportart das eher toleriert. Was ich dagegen ja gut finde, ist, dass er häufiger jetzt auch rauskommt und dann auch Konsequenzen gezogen werden. Andererseits ist halt immer auch die Frage, wenn es rauskommt, wie lange war es vielleicht schon bekannt und vielleicht wurde es gedeckt. Insofern.
Und wie hoch ist die Dunkelziffer, ne?
Genau, und wie hoch ist die Dunkelziffer, ja. Aber also natürlich ein Thema, das ja immer wieder leider kommt und das uns immer wieder natürlich ja ein bisschen abkotzen lässt über die Sportart. Ganz klar.
Absolut. Da kommen wir zum positiven Teil, denn ich hatte euch ja letzte Woche schon angekündigt, dass ich mir mal ein WM-Format überlege, denn ihr habt ja wahrscheinlich mitbekommen, dass gestern da ein Finale von einer Fußball-Weltmeisterschaft gab. Und ja, die Fußball-WM war sehr, sehr kontrovers, die ganzen politischen Sachen, die politische Einmischung, auch sonstige Geschichten, die ganze Größe, die ganze Gigantomanie, das ganze Geld, was da erst mit ausgegeben wurde, was da Finaltickets gekostet haben, alles sehr völlig Banane und auch total abstoßend. Aber man kann ja trotzdem nicht verhehlen, dass so ein Turnier auch seine Momente hat und dass es irgendwie ja auf ein Stück weit dann doch die ganze Welt, zumindest die ganze Sportwelt irgendwie zugucken lässt und dass viele Leute dann begeistert davon sind, von irgendwelchen Außenseitersiegen oder was auch immer. Und da habe ich mir gedacht, das schafft die Eishockey-WM natürlich nicht. Und das ist jetzt keine Riesenüberraschung, weil Eishockey halt nicht so ein Weltsport ist, wie Fußball ist. Aber ich finde trotzdem, muss man sich ja dann nicht irgendwie in sein Schicksal ergeben, sondern man kann sich ja mal überlegen, wie könnte es denn zumindest ein paar kleine Schritte auf dem Weg in die richtige Richtung geben. Und ich stelle dir jetzt mal meine Traum-WM vor, wie ich sie mir, also wie wenn ich zu entscheiden hätte, wie ich es machen würde. Punkt 1 erstmal. Ich will nur noch alle 2 Jahre ein großes Turnier sehen. Ich will keine jährliche Eishockey-WM mehr haben. Ich will alle 2 Jahre Olympia sehen und ich will alle 2 Jahre eine große WM sehen. Also alle 4 Jahre sozusagen Olympia, alle 4 Jahre eine große WM. Da hättest du alle 2 Jahre ein großes Turnier. Ob das dann World Cup heißt, ob das WM heißt, ob das wie auch immer heißt, ist mir erstmal total egal. Organisieren müssten das auf jeden Fall IIHF und NHL zusammen, weil sonst würde es nicht funktionieren. Weil sonst würde die NHL sich da natürlich rausziehen oder zumindest so eine Regel haben wie jetzt bei der Weltmeisterschaft, dass man irgendwie sagt, ja, dann kommen halt nur die Spieler, die gerade nicht können. Und deswegen auch ganz wichtig, das Ding muss im September gespielt werden, damit eben alle NHL-Spieler da sind und damit vor allen Dingen alle NHL-Spieler auch fit sind. Weil das hat man jetzt auch, finde ich, bei der Fußball-WM wieder gemerkt, wenn das Turnier so nach einer langen Vereinssaison stattfindet, fehlt vielen halt die Kraft, du hast viele Verletzte und dann, ja, ich will ein Turnier auf allerhöchstem Niveau haben mit den möglichst besten Mannschaften, also will ich es im September haben. Herr Fetzer, was sagen Sie so bislang dazu, bis ich jetzt mal konkret ins Format einsteige?
Ich muss mal kurz nachfragen, also du meinst wirklich dann, alle Turniere immer auch mit NHL-Beteiligung oder?
Natürlich, ja, klar, ja, schon. Klar. Okay. Ich will, dass die Besten der Besten spielen, ganz klar.
Okay, und bei Olympia wären es dann wirklich ja Weltrangliste und Qualifikationen bei der Weltmeisterschaft.
Ja, Olympia
dann
ist ja natürlich immer im Februar, das geht ja nicht anders. Ne? Außer du sagst, du verlegst Olympia zu den Eishockey zu den Sommerspielen, wo ich jetzt auch nicht so das Riesenproblem mit hätte, ehrlich gesagt, weil es eh in der Halle stattfindet. Aber ich verstehe natürlich grundsätzlich, dass Eishockey ein Wintersport ist und eher zu den Olympischen Winterspielen gehört. Deswegen wird es dann natürlich im Februar stattfinden. Aber diese neue WM halt 2 Jahre später im September.
Ja, finde ich bis dahin mal ganz gut. Wird wahrscheinlich nicht umsetzbar sein, weil wir wissen ja, es muss jedes Jahr eine Weltmeisterschaft her. Aber das ist ja auch, das ist ja auch nur theoretisch.
Ja, aber muss sie das denn wirklich? Weil wenn du dieses neue Turnier machst und dann so, so viel, viel mehr Geld einnimmst, als du mit zwei WMs einnimmst, hast du das ja kompensiert.
Hast du Qualifikationen dafür dann zwischen den Spielzeiten oder ist es wirklich dieses eine WM-Turnier und ein großes
WM-Turnier? Ja, das ist so ein bisschen schwierig. Ich überlege noch, ob wir noch eine Kontinentalmeisterschaft zwischen reinhauen. Aber ja, die Qualifikation ist nicht ganz so einfach, wobei ich sage, die Top 16 Teams werden auf jeden Fall schon mal dabei sein. Da kommen wir mal zu meinem Format, damit du weißt, wer überhaupt teilnimmt. Es spielen 24 Mannschaften mit. In 6 Vierergruppen, in auch ganz wichtig, in 6 Städten, damit das nicht immer alles nur an 2 Orten stattfindet. Und es gibt vor allen Dingen keine Parallelspiele mehr. Nicht hier wird parallel wie in Prag und in Ostrava gespielt, sondern es gibt immer nur ein Spiel zu einer Zeit, damit das Spiel auch mehr Aufmerksamkeit bekommt. Die Top 6 der Weltrangliste, also gehen wir jetzt mal davon aus, es gäbe keine politischen Verfehlungen, es gäbe keine Kriege und es wären alle Nationen, die grundsätzlich Eishockey spielen, verfügbar, dann wäre natürlich die Top 6 Kanada, USA, Tschechien, Russland, Schweden, Finnland. Diese 6 Teams haben jeweils eine eigene Gruppe, also quasi der Gruppenkopf. Dann nehmen wir die zweite Riege, das ist Schweiz, Deutschland, Slowakei, Lettland, Dänemark, Norwegen. Die sind alle in Top 2 und werden dann jeweils einem dieser Top-Teams zugeordnet. Und dann hast du noch die Kategorie darunter mit Belarus, Italien, Frankreich, Großbritannien, Kasachstan, Österreich, Polen, Slowenien, Ungarn und wer da sonst noch dabei ist, vielleicht auch mal ein paar Teams aus anderen Kontinenten, wie wär's denn mal mit Japan, vielleicht irgendwann auch mal China, wer weiß, ob Mexiko es irgendwann mal schaffen würde, ein Eishockey-Programm aufzubauen. Wir brauchen natürlich auch ein Team aus Afrika dabei und vielleicht noch ein bisschen mehr aus Asien. Und dann hast du halt 6 schöne Gruppen mit einem absoluten Top-Favoriten, einem zweiten Favoriten und einem so geht so Team aus Europa und dann noch einem unteren Team, was dann irgendwie so eine exotische Außenseiterrolle spielen kann. Also das fände ich wunderbar. Die ersten beiden pro Gruppe kommen weiter, sind dann schon mal 12 Teams, dann noch 4 Dritte, hast du 16 Teams, spielst ab Achtelfinale ein K.O.-System und das Finale ist eine Playoff-Serie über 3 Spiele.
Hört sich alles sehr, sehr interessant an. Was ist mit gibt's so einen Länderschlüssel oder Kontinentschlüssel? Also müssen von bestimmten Kontinenten so und so viele mit dabei sein? Weil du hast jetzt schon angesprochen, so ein paar Exoten, also sind die pflichtmäßig? Also haben die 1-2 Startplätze fix oder?
Ja, ich weiß, dass das jetzt aktuell natürlich schwierig wäre. Natürlich, Asien kannst du natürlich sagen, Kasachstan ist dabei und Japan würde ich auch zutrauen, bei dem 24er-Feld mitzuspielen. Danach wird es natürlich schon dünn, ob die Chinesen das so schnell schaffen. Und dann, wenn wir über Südamerika und Afrika reden, ist es natürlich richtig schwer. Aber es ist ja auch nur ein langfristiges Ziel. Ich finde, das Eishockey muss den Anspruch haben, dass es halt auch eine weltweit verbreitete Sportart ist. Dass es natürlich nicht überall Spitzen-Eishockey zu sehen gibt und dass es nicht irgendwie in 5 Jahren so ist, dass aus Ghana Nummer 1 NHL-Pick kommt, ist mir auch bewusst. Aber ich finde, es muss ja der Anspruch sein, dass man halt auch von dort was hinholt. Klar, jetzt haben wir natürlich ganz große Probleme bei diesem Format. Es fehlt einfach an Nationen ab Platz 16. Es gibt auch zu wenige Außenseitersiege. Dafür ist dieser Sport einfach zu anders. Dass wir sowas wie bei der Fußball-WM jetzt erleben, dass der nachher das spätere Weltmeister Spanien 0-0 gegen Kap Verde spielt, werden wir im Eishockey nicht sehen. Also Kanada wird gegen, jetzt fiktiv gesagt, Mexiko niemals 0-0 spielen. Da kann man eigentlich aus Mexiko-Sicht froh sein, wenn es nicht 25-0 ausgeht. Das ist natürlich ein Problem. Es könnte auch diverse hohe Ergebnisse geben. Die kann es ja selbst gegen Mannschaften wie Deutschland geben. Also Deutschland kann ja auch gegen eine topbesetzte kanadische Mannschaft mal 8-1 verlieren. Das würde einen ja auch nicht riesig überraschen. Das ist natürlich der Unterschied zum Fußball, wo natürlich generell weniger Tore fallen und mittlerweile alle Teams so gut ausgebildet sind, zumindest was Defensivspiel angeht, was das Athletische angeht, dass die sich theoretisch hinten reinstellen können und da irgendwie auf den Außenseiter Sieg oder zumindest auf den Außenseiter Punkt hoffen kann. Das verstehe ich alles, das ist der große Pferdefuß an diesem Format. Aber grundsätzlich will ich halt mal wegkommen von dieser jährlichen WM. 8 Teams da, die Vorrunde dauert ewig lang und dann kommen immer dieselben 4 ins Halbfinale. Ne? Ich will jetzt irgendwie halt größer machen, ich will es seltener machen, exklusiver machen im Sinne von, dass es nicht so oft stattfindet, aber inklusiver im Sinne, dass mehr Mannschaften aus verschiedenen Regionen noch dabei sind. Weil das könnte das Eishockey dann wirklich nachhaltig verbessern und ich will halt nicht mehr diese großen Achtergruppen. Ich will 4er Gruppen, wo es dann auch schneller geht. Aber dafür ist jedes einzelne Spiel wichtiger, weil du halt natürlich die Punkte brauchst und weil es halt auch alleine gezeigt wird. Das wäre meine Traumvorstellung von einer Eishockey-Weltmeisterschaft. Alle 4 Jahre.
Ja, und dann sag mal, wie das noch weitergeht, weil 6 Vierergruppen hast du. Ja, dann sind praktisch, das sind 24 Mannschaften. Wie viel kommen nochmal ins Playoff oder wie viel kommen nochmal weiter?
16.
16 kommen weiter. Okay,
also hast die 12 Gruppen ersten beiden und dann nochmal die vier besten Gruppen dritten.
Okay, also hast du, ich bin kein großer Fan von Gruppen dritten, die weiterkommen.
Ich auch nicht, aber es geht ja eigentlich, also du kannst halt nicht 32 Teams mitspielen lassen. Das ist, eigentlich ist 24 schon zu viel, aber 16 ist mir dann zu wenig.
Okay, also hast du Szenarien mit 16 auch schon erstellt und mit 32 und hast gesagt, oh, bei 16 fehlt der und der und der, der müssen eigentlich dabei sein, ja, bei 32 genau. Hast du totale Graupen mit dabei.
16 ist ja quasi das, was wir jetzt auch bei der WM haben. Ja. Und 32 ist viel zu viel, deswegen musst du diesen Mittelweg gehen.
Also einmal ausweiten sozusagen, ja. Das genau. Ist klar, dann geht nur um 8, das ist logisch, okay. Und dann kommen 16 weiter, hast du nochmal die K.O.-Runden und nur das Finale spielst du Best of Three.
Finale Best of Three, genau.
Okay, und dann die K.O.-Spiele jeweils im Land der Mannschaft, die weiterkommt, oder wo sind die dann vorher schon eingesetzt?
Nein. Es gibt natürlich schon einen Ausrichter, ne? Also vielleicht braucht man auch nicht 6 Städte, vielleicht reichen auch 3 Städte, wo dann jeweils 2 Gruppen spielen, das wäre auch okay. Aber es soll schon ein festes Ausrichterland geben, ne? Oder vielleicht eine Kooperation, dass nochmal sowas wie, keine Ahnung, Lettland und Finnland zusammen was machen oder Schweden und Dänemark zusammen. Sowas kann es noch geben. Aber ich finde es nicht so wie bei der Fußball-WM 30, dass das dann auf mehreren Kontinenten stattfindet. Das will ich nicht. Ich will das schon fest haben, dass das in einem Land oder in einer Region zumindest stattfindet.
Ja, hast du jetzt auch schon ein paar Mal erlebt, dass es eben in verschiedenen Ländern ist. In wie vielen Städten wäre denn, also du hast jetzt gesagt 3 Städte, dann länderübergreifend. Ist das grundsätzlich aus deiner Sicht sinnvoll oder ist es eher so, in manchen Ländern funktioniert das, in anderen nicht? Also ich meine, jetzt wenn ich Herning sage, dann verdrehst du die Augen. Ja, das war jetzt einfach halt einfach mal, weil Herning einfach nicht gut war. Ja, es war trotzdem eine begeisterte Sportstadt, kann man überhaupt nichts sagen, und auch eine Eishockeystadt.
Ja, und 2018 warst du in Herning auch nett, ne? Es war halt jetzt so ätzend, das ist halt jetzt, vor 2 Jahren.
Ja, also wie viele, was sind zum Maximum an Städten? 3? Also
sechs Städte,
okay.
Ja, das ist so pro Gruppe eine Stadt. Das ist natürlich immer die Frage der Hallenkapazität. Ich glaube, in Deutschland wird das noch hinkriegen. Da kriegst du ja noch irgendwie 6 große Hallen zusammen. In der Schweiz wird es vielleicht auch noch schaffen. Aber in Lettland natürlich nicht. Da hast du 1 große Halle. In Finnland hast du 3, 4 große Hallen. Ne? Also deswegen könnte man es ja schon zusammentun. Oder halt sagen, man macht es auch in 3 Städten. Dann spielen halt jeweils 2 Gruppen in einer Stadt. Das ginge jetzt auch noch. Aber ich will halt weg von diesem, es gibt nur 2 Städte. Das ist mir zu wenig.
Hast halt trotzdem 1 K.O.-Runde mehr, ne? Hast dann, also weil mit Single.
Genau, du hast natürlich weniger Gruppenspiele, ne? Genau, und dafür hast du 1 K.O.-Runde mehr.
Ja, mit Single Elimination ist einfach so eine Geschichte, ne? Gerade im Eishockey. Die Mannschaften kennen eigentlich eher so in den Playoffs dann einfach die Serien, also mindestens Best of Three. Klar, hast du dann ab dem Achtelfinale doch nochmal ein bisschen Upside-Chance auch mit dabei, dass vielleicht so wie Norwegen jetzt dieses Jahr bei der Weltmeisterschaft eine Mannschaft einfach heiß läuft oder auch einen guten Torwart hat und dann vielleicht mal einen guten Gegner rausnimmt. Mhm. Ja, andererseits würdest du dann, nächste Frage, so setzen wie jetzt bei dieser Weltmeisterschaft, dass zumindest die Top 4 dann auch gesetzt sind? Also wenn die Top 4 alles gewinnt, war ja bei der Fußball-Weltmeisterschaft jetzt so, das waren jetzt die Top 4 im Halbfinale in der Setzliste. Mhm. Also war klar, dass die 4 Mannschaften erst im Halbfinale aufeinandertreffen können. Würdest du das im Eishockey auch so machen? Also 4 oder wie?
Absolut.
4 setzen oder 8 setzen? 4.
Oder 6.
6 Mannschaften setzen. 6 Mannschaften.
Also die Top 6. Also quasi die jeweiligen Gruppensieger, die sind dann gesetzt.
Okay. Die Gruppensieger sind gesetzt und dann kann es aber schon passieren, dass die im Viertelfinale logisch. 6 Mannschaften sind, genau, aufeinandertreffen. Genau. Ja, hört sich alles gut an. Was ist so der Zeitplan? Wie lange wird so ein Turnier dauern mit 6 Vierergruppen? Was kann man da so ansetzen? Eher dann ein bisschen länger.
Eine Woche als mehr, dann so 3,5 Wochen vielleicht.
Ja. Ich würde das mal, also Luc Tardif würde ich es jetzt nicht mehr vorstellen, sondern dem nächsten IHF-Präsidenten und
Ich glaube, die entscheidende Person wäre Gary Bettman. Ne?
Ich glaube,
der Chefpräsident hat da nicht viel mitzureden.
Ja, ne? Also, ja, aber es wäre dann tatsächlich, also wenn du auch sagst, du machst...
Und vor allem, Entschuldigung, dass ich das noch sagen muss, auch mit vernünftiger Vorbereitung. Ich will, dass die Teams 2 Wochen vorher anfangen zu trainieren und Testspiele haben. Ich habe keine Lust mehr auf, wir fliegen ein, wissen noch nicht mal den Vornamen von dem, der neben uns in der Kabine sitzt und müssen dann aufs Eis gehen. Ne?
Dann hast du natürlich schon, hast du einen Monat, hä, für das ganze
Deswegen
Turnier.
September.
Ja.
Und den Schwung nimmst du dann mit in die Liga-Saison.
Nicht schlecht. Ja? Und die Verletzungen auch.
Die Verletzungen sowieso, klar. Aber sonst nimmst du die Verletzungen aus der Liga-Saison mit in die WM oder in den World Cup oder in die Olympischen Spiele, wie du es auch immer nennen willst.
Um wieder zu unserem Thema des Podcasts zu kommen, in diese Idee könnte ich mich verlieben.
Genau, ich habe schon getan.
Love Hockey, Hate Hockey mit einem neuen WM-Format und mit dem Thema Offersheet. Danke an Bernd Schwickerath.
Danke an Christoph Fitzer.